Deutschlandfunk Kultur Interview.
Heute wird die Einigung der Grundrente durch den Lackmustest der Fraktionen gehen von Union und SPD. Am Nachmittag sind die Fraktionssitzungen. Tja, was wird die erste Reihe tun? Den Geist des Kompromisses loben und beschwören.
Schließen wir einen kleinen Kompromiss. Davon hat man keine Kümmernis. Einerseits und andererseits. So ein Ding hat manchen Reiz. Sein Erfolg in Deutschland ist gewiss. Schließen wir einen kleinen Kompromiss.
Sein Erfolg in Deutschland ist gewiss, wusste Kurt Tucholsky schon in seinem bitterbösen Lied vom Kompromiss 1919. Jutta Almdinger ist an meiner Seite, die Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin. Seit vielen Jahren forschen Sie ja zu verschiedenen Aspekten der Arbeitswelt. Und Sie sind nicht überzeugt von diesem Kompromiss?
Es sind jetzt zwei unterschiedliche Fragen, die Sie jetzt stellen. Das eine ist, braucht es Kompromisse?
Und nein, von diesem.
Ich stelle ganz konkret
die Frage zu diesem Kompromiss zur Grundrente.
Ja, naja, ich beschäftige mich in der Tat schon länger mit der Rente. Und wir haben jetzt, wir können ja an zwei Seiten ansetzen, einmal so eine Prävention. Also wie macht man so ein Rentensystem zukunftssicher? So Vorsorgegedanken, da ist ja überhaupt nichts drin, sondern wir beschäftigen uns jetzt ja mit einem Reparatursystem. Also was macht man mit den Personen, die sehr lange erwerbstätig waren? Das ist das erste Problem, was ich habe. Also Reparatur, kommen wir vielleicht noch drauf, ist das eine. Aber ich hätte natürlich gerne gesehen, dass man nochmal diese ganzen Rentenfragen groß denkt, dass man die Beamten, Pensionen, die Selbstständigen, dass man zusammendenkt mit den Angestellten, dass man über die Beitragsbemessungsgrenze nachdenkt. Also einfach eine wesentlich solidarischere Alterspolitik macht. Mhm. So, und wenn ich jetzt auf diesen Reparaturbetrieb und auf diesen Kompromiss eingehe, dann frage ich mich schon, was man eigentlich möchte. Möchte man, dass das, was so ein Credo aller Menschen in Deutschland ist, Leistung muss sich lohnen, dass man das hochzieht, dass man sagt, die Leute, die wurden eigentlich unter Wert bezahlt in den letzten Jahren, sind es 50, sind es 60, innerhalb derer sie diese 35 Jahre tätig waren. Oder geht es tatsächlich um eine Sicherung des Lebensstandards heute? Und da gehen die Argumente quer durch.
Mhm. Aber wahrscheinlich geht es um beides. Also man möchte
ja, aber
in der Tat diese Anerkennung
ich als
leisten.
Sozusagen als eine politische Aufgabe finde ich dieses beides problematisch, weil ich auf der einen Seite dann glaube ich, mit 35 Jahren schlecht hantieren kann, wenn ich einen Ansatz habe, Leistung muss sich lohnen, Erwerbsarbeit, die ich geleistet habe, Pflege, Kindererziehung, warum dann diese 35 Jahre? Bei dem anderen geht es darum, was brauchen denn Menschen, um ordentlich leben zu können?
Was sollte denn gerade die Priorität sein aus Ihrer Perspektive, dass sich Leistung lohnt, also dieses Prinzip zu stützen oder dass man sagt, wir müssen eine Grundsicherung für alle im Alter schaffen?
Als Reparationsmaßnahme, so wie wir es jetzt andenken, muss es einfach heißen, die Leute, die brauchen eine Sicherheit in den vielen Jahrzehnten, in denen sie nicht mehr beschäftigt sind. Und dann aber der Blick nach vorne. Und da muss es darum gehen, dass wir Arbeit ordentlich entwerten, dass wir den Mindestlohn heraufsetzen, dass wir mehr Sicherheit geben, was Erwerbsarbeit betrifft. Dass wir mit diesen Horrorszenarien, uns geht die Arbeit aus, abschließen, weil wir wissen, dass es so nicht kommen wird.
Aber uns geht vielleicht nicht in allen Bereichen, aber in einem gewissen Segment die gut bezahlte Arbeit aus. Wir haben ja dieses Problem dadurch, dass der Niedriglohnsektor so entstanden und auch gewachsen ist in den letzten Jahren. Jetzt wäre die Frage, muss man da ansetzen? Ist das eigentlich das Problem oder muss man den als alternativlos gesetzt ansehen in einer modernen kapitalistischen Wirtschaftsordnung?
Ich sehe gar nicht, dass uns die gut bezahlte Arbeit ausgeht. Also wir haben ja gerade eine Zunahme von wirklich sehr gut bezahlter Arbeit. Wir haben eine Zunahme an der Spreizung von Einkommen, wenn Sie an die hohen Bonizahlungen denken. Insofern ist es eine politische Frage, welche Art der Umverteilungspolitik des Werts von Arbeit ich vornehme. Und auch ich sage die ganze Zeit Arbeit, was ich eigentlich unter dem Arbeitsbegriff verstehe. Und das ist nicht nur die auf dem Markt veräußerte Erwerbsarbeit, sondern es ist auch die Arbeit, die ich in der Pflege, die ich für die Kindererziehung leiste. Und das ganz neu zu denken und auch zwischen den einzelnen Gruppen in der Gesellschaft gleicher zu verteilen, das ist eine Diskussion, die wir dringend brauchen.
Ich meine, bisher haben wir natürlich die Logik, dass Arbeit als das empfunden wird, was in gewisser Weise Wertschöpfung schafft, also wo man irgendwie gegenrechnen kann im betriebswirtschaftlichen Sinne, da kommt was bei rum. Wenn Sie das jetzt sagen, wir müssen Pflege von Angehörigen anerkennen, Kindererziehung und dergleichen mehr. In gewisser Weise macht das Rentensystem das ja im Moment auch schon. Solche Zeiten werden anerkannt, was dazu führt, dass im Moment schon 100 Milliarden Euro jedes Jahr aus dem Bundeshaushalt in die Rentenkasse gepumpt werden, weil man eben sowas anerkennen möchte. Wenn man das ausweitet, würde das aber bedeuten, dass man eigentlich immer mehr öffentliches Geld aufbringen muss, oder?
Naja, Sie können sich ja die ganze Kindererziehung und auch die Pflege ganz anders vorstellen. Sie können davon ausgehen, dass beide Erwachsenen im Haushalt Vollzeit erwerbstätig sind und das outsourcen und von daher sich die Kinderbetreuung und die Pflegebetreuung ins Haus tun. In dem Moment und einkaufen. In dem Moment würden Sie von Wertschöpfung reden. Mhm. Insofern ist das jetzt ja ein Glasperlenspiel.
Ja.
Aber das stimmt, also ich würde niemals sagen, dass das keine wertschöpfenden Tätigkeiten sind.
Ja, ich habe jetzt wirklich sozusagen in der betriebswirtschaftlichen Logik gesprochen. Will mir die nicht komplett zu eigen machen.
Ich bin glücklicherweise Sozialwissenschaftler.
Deswegen ergänzen wir uns jetzt hier gerade. Sage ich als Politologe, wahrscheinlich gar nicht genug Ahnung von wirklichen Wertschöpfungsketten. Aber was ich dann interessant finde, politisch, weil man es organisieren muss. Die Frage, wie man dann Solidarität aufbaut, wie man zum Beispiel nicht eine Situation schafft, wo wir im Prinzip eine Art ausufernden Sozialstaat haben, und das meine ich jetzt gar nicht so als FDP-Schreckgespinst, sondern wirklich in der Frage, wo kommt eigentlich das Geld her? Oder anders gesagt, müssen wir dann nicht zum Beispiel Solidaritätsräume jenseits des Staates viel stärker anerkennen, dass zum Beispiel die Familie und was da möglich ist, zum Beispiel eine erste Adresse ist, bevor man nach sozialen Leistungen des Staates fragt.
Das geht wieder zurück auf das, was ich eben schon kurz angetippt habe. Wir haben im Moment keine Verständigung darüber, wie wir uns eigentlich den Sozialstaat vorstellen. Bismarcksche Prägung war das ganz klar. Bismarcksche Prägung, eine Person, die Vollzeit erwerbstätig ist, die andere Person, die tätig ist, auch Vollzeit, aber eben nicht auf dem Markt tätig, sondern zu Hause. Wir haben das dann aus vielen guten Gründen verändert in so ein Zuarbeitersystem. Dahinter liegt aber tatsächlich die Vorstellung, dass beide Erwachsenen Vollzeit auf dem Markt erwerbstätig sind. Und dann die Frage entsteht ja, wer macht denn die ganzen ganz wichtigen Arbeiten? Und diesen Diskurs führen wir nicht. Wir führen einen verschobenen Diskurs über den Gender Wage Gap oder den Gender Pension Gap und ungleiche Bezahlungen zwischen Männern und Frauen. Dabei geht es doch im Grundsystem darum, wie verteilen wir Erwerbsarbeit und wie verteilen wir eher an das Haus gebundene Pflegearbeiten, Kinderarbeiten. Und von daher plädiere ich schon immer eher für so eine 32-Stunden-Woche für Männer und Frauen über das Lebensalter verteilt, die dann eben auch Zeit gibt für Familie, breit gedacht. Mhm. Und das ist für mich dann eine solidarische Gesellschaft.
Also weniger arbeiten, länger arbeiten? Also
weniger Weniger arbeiten Sie.
Also weniger,
Sie haben ja dieses Vexierbild, wenn Sie, also ich bin da wirklich hart in der Unterscheidung zwischen Erwerbsarbeit und Tätigkeiten. Und von daher denke ich, dass wir uns es heute leisten können, dass wir 32 Stunden als die normale Arbeitszeit anschauen. Das ist im Übrigen genau das, was sich ergibt, wenn man die Männererwerbstätigkeit und die Frauenerwerbstätigkeit addiert, durch zwei teilt. Dann kommen wir mit Frauen in Führungspositionen weiter, dann können wir mit ähnlichen Verdiensten viel weiter und wir kommen mit auch einer gleicheren oder vergleichbareren Aufteilung von Familienarbeit weiter.